Störgeräusche. Ein Podcast zwischen Dystopien und Kochrezepten. Folge 4. Snafu.
Und damit willkommen zurück, dieses Mal aus einer anderen Küche der Kombüse neben dem Maschinenraum. Hallo Herr Kraus.
Hallo Herr Stör.
Wie geht's dir denn so?
Ganz zauberhaft.
Wer bist du denn? Erzähl mal ein bisschen was von dir.
Ich bin der Sebastian. Ich wohne am Rande der Rhön. Die Küche, in der wir uns befinden, ist auch am Rande der Rhön. Und ich kenne dich, lieber Pedro, schon wirklich sehr lange und habe eine Firma mit dir zusammen.
Stimmt, da war was.
Ja.
Ich erinnere mich. Danke, dass du mich nochmal dran erinnert hast.
Ja, man kann es nicht oft genug betonen. So, was sind denn die Themen, über die wir uns heute unterhalten?
Die Themen sind eigentlich vollkommen frei. Also wie die Gedanken.
Schön. Ich habe hier einen Zettel, den habe ich mir vorbereitet. Das erste Thema und auch das einzige Thema, das auf dem Zettel steht, ist Snafu. Alles ist im Arsch, aber es ist trotzdem alles wie immer.
Das ist also eigentlich ein guter Zustand, würde ich sagen.
Naja, es ist halt der Zustand, den man vorfindet, wenn man auf die Welt guckt. Also man muss damit dealen, so oder so.
Naja gut, aber es gibt ja unterschiedliche Bereiche, die Snafu sind. Schlimmeren Snafu und es gibt... Wolltest du gerade die Hände auf den Tisch legen?
Ja.
Nee, das ist nichts. Ne? Das ist ja, also man hat ja, ich vergesse immer das Wort, wenn man jetzt zum Beispiel draußen im Feld ist, Vietnam, ne? Und du hast einen Walkie-Talkie in der Hand und du laberst einfach quasi auf der Funkfrequenz. Hm. Da gibt es einen Begriff dafür. Man muss die halten.
Funkstille?
Nein.
Funkdisziplin?
Disziplin, das ist das Wort, was mir nie einfällt.
Das ist sehr bezeichnend.
Ja.
Wie viel bedenklicher finde ich, dass ich dir das Wort sagen kann.
Ja, ja gut, aber wie du schon eingangs erwähnt hast, wir kennen uns ja schon ein bisschen.
Hm.
Und zwar seit 2007. Sieben.
Genau, darauf erstmal einen Vollautomatenkaffee. Ne?
aus Biobohne.
Aus Biobohnen, ganz.
Oder wie du vorhin gesagt hast, aus matt gerösteten Biobohnen.
Ja, das habe ich noch nie gesehen. Alle Kaffeesorten, die ich bis jetzt getrunken habe, da waren die Bohnen immer glänzend geröstet.
Die hatten Angstschweiß, da sie gleich gemahlen wurden und dann quasi gebrüht.
Vielleicht haben die auch einfach eine Rieselhilfsschicht bekommen, damit sie besser aus der Tüte fallen oder so.
Meinst du so wie Arabicum bei Bonbons?
Ja. Hm. Vielleicht kommt auch der Name Kaffee Arabica her. Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht. Aber Arabica hat auch mal einen Server von uns geheißen.
Auf Geheiß hat er so geheißen.
Genau. Mhm. Was hat man noch? Robusta.
Ja.
Ja.
Und nach Cardimor sind uns die Namen ausgegangen.
Stimmt, und dann haben wir sie, dann haben wir sie einfach durchnummeriert.
Ganz genau.
Wo sind wir denn jetzt bei welcher Zahl?
Wir sind bei C1. Also von der Nummerierung her funktioniert das so wie bei Excel. Es hat begonnen mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und dann habe ich mir gedacht, in meinem grenzenlosen Optimismus, so viele werden da schon nicht dazu zukommen, und habe mit A weitergemacht. Und irgendwann waren wir am Ende des Alphabets und dann mussten wir zweistellig werden. Dann haben wir die Maschinen von 0 bis 100 durchnummeriert. Danach haben wir mit A weitergemacht, B und jetzt sind wir bei C.
Das ist ganz schön viel Blech.
Ja, natürlich sind vor allem die aus den niedrigeren Zahlenkreisen die meisten nicht mehr da, weil irgendwann kriegen die halt auch eine neue Nummer, wenn die eine neue Funktion bekommen. Aber doch, da ist einiges zusammengekommen über die Jahre.
Ja, und alles hat damit angefangen, dass wir uns irgendeine blöde Idee auf einem Familienpizzakarton skizziert haben.
Genau. Der eigentliche Zweck von dieser Pizzakarton-Skizze war, dass ich nicht wusste, was ich als nächstes für ein Hörbuch hören wollte. Genau, und dann haben wir das Ganze mit Büchern aufgezogen und Hörbüchern. Nannte sich BookTick.
Gibt's immer noch.
Bis der...
Die Domain.
Ja. Bis der Holzbrink Verlag kam und ein Konkurrenzprodukt an den Start gebracht hat.
Das stimmt, aber der hatte ja auch mal quasi ein Datenreichtum und dann sind wir ja quasi in die Bresche gesprungen. Das war die große Flut.
Echt?
Mit neuen Nutzern, ja klar.
Das weiß ich nicht mehr.
Ja klar, da war dieses andere Produkt, dessen Namen wir hier nicht nennen wollen, aus Gründen. Das war weg über Weihnachten oder kurz vor Weihnachten und dann hatten wir innerhalb von einem Tag 120 neue Nutzer.
Das weiß ich nicht mehr.
Nee. Wir waren da, bevor wir da waren.
Ja gut, aber das ist ja einer unserer Markenzeichen.
Dass wir Dinge gebaut haben, bevor es cool war?
Ja, also oder andersrum, wann immer wir ein cooles Produkt fertig haben, kommt ein Tag vor unserem Launch irgendein großer Konzern daher und hat dasselbe Produkt fertig.
Das könnte jetzt mehrere Ursachen haben. Haben wir schon mal gecheckt, ob wir vielleicht abgehört werden?
Die viel interessantere Frage dürfte sein, ob wir schon mal gecheckt haben, ob wir nicht abgehört werden. Ich habe auch jetzt gerade im Moment das Gefühl, dass uns vielleicht Leute zuhören.
Das kann man nur hoffen. Also wir sitzen ja auch tatsächlich so da, wie damals in dem Film Das Leben der Anderen, wo der Typi in dem Lieferwagen vom Haus saß mit seinem Kopfhörer und so einen Wohnblock abgehört hat. Also ich meine, das ist ja...
Ähnliches Setting.
Anyway.
Ja,
ja aber durch die fixe Idee mit dem Pizzakarton, die hat sich ja dann doch schon gehalten. Ne? Da haben wir ja erst, dann waren wir ja erst selbstständig jeder.
Oh ja.
Da hast,
finstere Zeit.
Da hast du irgendwelche Excel-Auswertungen gebaut. Für
die Buchhaltung für O2-Partnerfirmen.
In Excel.
Ja.
Gut.
Das war einer der wenigen Jobs, wo ich mit Excel ans Zeilenlimit gekommen bin. Excel hat nämlich, das wissen viele gar nicht, eine maximale Menge an Zeilen, die es verarbeiten kann.
Oh, das ist aber auch nicht mehr so. Das war früher so, hatten sie 65.000, glaube ich.
Nee, das waren schon mehr. Das waren irgendwie, keine Ahnung, 3 Byte, 16 Millionen und ein paar zerquetschte. Und also inzwischen ist das Limit aufgehoben, aber das waren damals finstere Zeiten, ne? 2008, 2009. Ja, auf jeden Fall war dann vorhandener Prozess, um Provisionen zu berechnen in einer großen Excel-Mappe.
Völlig absurd, also wenn man sich das heute anguckt.
Genau, und der Prozess war irgendwann kaputt, weil er an die maximale Zeilengrenze gestoßen ist.
Ja.
Ja, da hatte ich großen Spaß damit.
Die wilden Anfangszeiten. Was habe ich am Anfang gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr.
Das weiß ich auch nicht mehr. Das solltest eigentlich du wissen.
Das ist,
ich meine, die Aufbewahrungspflicht ist zwar inzwischen abgelaufen, aber...
10 Jahre.
Ja, genau.
Oh Gott, nee, das.
Naja, du musst ungefähr so 2 bis 3 Jahre damit deine Brötchen verdient haben.
Das stimmt. Es ist wie ein verwaschener, dunkler Fleck. Ich habe keine Ahnung. Aber offensichtlich hat es ja das überbrückt irgendwie.
Naja, es hat zumindest die Zeit rumgebracht.
Ja, das auf jeden Fall. Nee, und dann haben wir ja eine fabulöse Idee gehabt, eine UG zu gründen.
Das war damals die überlegene Rechtsform.
Ja, also wir haben quasi mit einem Startkapital von 2 Euro, damals hat man dafür noch 2 Cheeseburger bekommen,
ja,
gegründet, sind beim Notar raus und waren eigentlich instant insolvent.
Genau. Wenn ich es richtig im Kopf habe, habe ich mir den 1 Euro sogar von dir geliehen.
Ja.
Genau, weil wir die beim Notar auf den Tisch legen mussten.
Genau. Ist auch komplett bescheuert. Und dann hast du mal Currywurst essen gegangen.
Hey, das war erst später. Ich glaube, beim ersten Mal haben wir Pizza gegessen.
Pizza?
Pizza. Einmal quer über den Marktplatz drüber in Feuchheim.
Ah, genau. Und das Currywursthaus ist ja jetzt quasi vorne an der Ecke und wir sind quasi vom Notar raus und einmal. Wobei der Notar war ja beim ersten Mal auch noch woanders.
Ja.
Alter, wir machen das schon viel zu lang.
Ja.
Wir, also quasi die Gastro-Pächter wechseln, die Notare ziehen um und wir sind immer noch da.
Und jedes Mal, wenn wir beim Notar sind, müssen wir danach woanders hin zum Essen, weil es den, wo wir beim letzten Mal waren, nicht mehr gibt.
Heißt das, wir gehen zu selten zum Notar oder die Gastro ist auch nicht mehr das, was es mal war?
Das kann nur an der Gastro liegen.
Wahrscheinlich. Genau, und dann haben wir zuerst eine UG und dann irgendwann haben wir eine GmbH draus gemacht.
Genau.
Aus Haftungsgründen. Und die gibt es aber auch schon ewig, die GmbH. Zwar war das
2012 war das.
Ja, Wahnsinn.
Und seitdem ein wilder Ritt Legenden und Märchen und Abenteuern und alles.
Man muss ja auch tatsächlich sagen, wir haben von Kunden, von denen auch schon ein paar nicht mehr da sind und die Verjährungspflicht greift, da waren ja auch so ein paar Glanzlichter am Firmament dabei.
Nur.
Ich meine, wir haben uns eine Titanic-Replika-Schiffsglocke an die Wand vom Büro geschraubt, wo wir geklingelt haben, wenn schwachsinnige Anfragen kamen. Die hat echt oft geklingelt.
Ja, teilweise auch während des Telefonats mit dem Kunden noch lief geklingelt. Das hat denen trotzdem nichts ausgemacht.
Ne? Nee, und sie haben ja bis heute, also finden sie unsere pragmatische Arbeitsweise total gut.
Ja, was der Hörer und die Hörerin jetzt nicht gesehen hat, waren die Airquotes, die bei pragmatischer Arbeitsweise mitgeschwungen sind.
Das waren große Airquotes.
Ja.
Wo wir wieder bei Story of Our Lives sind. Ne? Wir haben ja quasi agile Arbeitsweise gehabt, also bevor dieses ganze Scrum Master Scheißdrecks-Ding hip wurde.
Ja, ja. Scrum ist ja der Versuch, was zu formalisieren, was eigentlich ohnehin bei Projekten immer der Fall ist, nämlich dass am Anfang beim Projektbeginn was völlig anderes geplant ist, als am Ende bei rauskommt oder was der Kunde eigentlich gebraucht hätte. Und um während der Projektumsetzung darauf Rücksicht nehmen zu können und die Anforderungen ein bisschen flexibler auslegen zu können, das nennen sie jetzt heute Scrum, also zusätzlich noch so zu ein paar anderen Details, die sie da machen. aber im Wesentlichen geht es ja darum, Veränderungen während des Prozesses zu ermöglichen und zu verwalten, zu managen. Und das haben wir schon immer gemacht, weil die meisten Veränderungen kommen während der Entwicklungsphase, wenn man dem Kunden mit Konsistenz- und Logikfehlern konfrontiert.
Nicht allen natürlich, ne? Also ich meine.
Nein, nur den ganz Schlimmen.
Wir möchten jetzt hier auch keine Kunden, die wir hatten und immer noch haben und hoffentlich auch haben werden, also über einen Kamm scheren.
Nein.
Nur manche.
Aber die ganz besonders.
Nee, ach Gott, aber ich glaube, im Gegensatz zu anderen, und das soll jetzt hier keine, also Heizdecken-Werbeveranstaltung für unsere Firma werden, unser Vorteil war, dass wir immer mit den Leuten offen kommuniziert haben und auch von Anfang an gesagt haben, wenn was gut war und aber auch, wenn was scheiße war.
Ja.
Daraus kommt wahrscheinlich die pragmatische Arbeitsweise. Beispiel wieder mit Airquote. Wenn wir festgestellt haben, dass das Konzept kompletter Mist ist, also vorm Launch auf jeden Fall anfängt zu brennen, lichterloh, den Kunden dann darauf hinweist und sagt, lass uns das auch anders machen. Und dann ist es nicht so viel Entwicklungsaufwand und es läuft dann besser, als du dir das gedacht hast.
Ja, naja, es kommt auch immer so ein bisschen auf den Kunden oder aufs konkrete Projekt drauf an. Es gibt natürlich Kunden, die sind empfänglich für Kritik und für Verbesserungsvorschläge. Es gibt Kunden, die sind es nicht. Und inzwischen, also bin ich zumindest an dem Punkt, wenn ich ein Projekt umsetze, und dem ich weiß, dass es der Kunde zwar bestellt hat, aber es nicht das ist, was der Kunde eigentlich braucht. Zum einen das Bau, was der Kunde bestellt hat, aber gleichzeitig auch das Bau, was der Kunde eigentlich braucht, um am Ende, wenn es der Kunde dann eingesehen hat, dass er eigentlich was anderes gebraucht hätte, mit einer fertigen Lösung um die Ecke kommen zu können.
Das macht Sinn. Das ist zwar auf der anderen Seite ein bisschen traurig.
Ja, aber es führt für alle Beteiligten schneller zu einem befriedigenden Ergebnis.
Ja, aber gut, ich meine, mittlerweile haben wir auch alles gesehen, was dieses Internet so zu bieten hat.
Ja, ein bisschen mehr, als man hätte sehen müssen. Bin nach wie vor der Meinung, dass das Internet viel zu groß geworden ist und viel zu viel Platz hat und die Leute einfach viel zu viel Scheiß ins Internet stellen auch. Ja? Also nicht nur privat in irgendwelchen Clouds, sondern auch öffentlich, was sie der Welt mitteilen möchten oder mit welcher Geschäftsidee sie die Menschheit beglücken möchten. Dafür ist das Internet zu groß. Da ist zu viel Platz für lauter Mist.
Vor allem, wenn du halt so Social Media, ja. Ne, die Frau Greif, die macht es ja zum Brötchen verdienen, aber unabhängig davon muss man ja ganz ehrlich sagen, du hast ja eine wirklich niedrige Hemmschwelle, mit den Apps quasi irgendwelchen Scheißdreck einfach ins Netz zu blasen.
Ja.
Und dann auf Gleichgesinnte zu stoßen.
Ja, das ist noch ein Schritt weiter. Es ist ja auch also überhaupt nicht erforderlich, dass du damit auf Gleichgesinnte stößt. Du kannst auch einfach so irgendwelchen Mist ins Internet stellen, ganz und gar ohne, dass es irgendjemand toll findet.
Das ist halt so die digitale, ich stelle die Tonne vor die Tür, ne? Wird morgen geholt.
Ja, nur dass es halt nie geholt wird.
Ja.
Sondern von der Wayback Machine von archive.org auch noch für die Ewigkeit konserviert wird.
Ah ja, gut.
Und alle Vierteljahrhundert fährt mal ein Microsoft U-Boot ins ewige Eis und speichert da dann auch noch die Ergüsse der Menschheit für die Nachwelt.
Umfunktionierten Gastanks.
Ja. Oder auf CD-ROM.
Also zum einen die Wayback Machine unter archive.org kann man tatsächlich verwenden, um eine GeoCities-Adresse aus den Tiefen seines Unterbewusstseins einzugeben. Und man findet tatsächlich fast jede Webseite. Das ist schon sehr schön.
Ja, das hat Vor- und Nachteile. Das ist einer der relevanten Beispiele für im Internet ist zu viel Platz. Wenn du jetzt zum Beispiel das Internet mit Teletext vergleichst, Videotext.
BTX?
Nee, Videotext.
Ah.
Fernsehen, Videotext, Seitennummer eingeben. Wir erinnern uns.
Dunkel.
So, da hast du quasi drei Nummern. Das heißt, du kannst Zahlen zwischen 1 und 1000 eingeben und mehr Platz hast du nicht. Da überlegst du dir, ob du jetzt also Scheiße in Flaschen ins Internet stellst, ja, oder also eine Nummer dafür verbrennst.
Das ist wie mit IP-Adressen.
Ja.
Zurück zum, es ist so viel Platz im Internet. Wusstest du, dass GitHub im Svalbard ewigen Ice Vault den Source Code zwischenlagert?
Ja, ja. Das, also, das war quasi vorhin die Metapher mit dem U-Boot.
Ah.
Und ich meine, das wäre tatsächlich nicht in diesem Svalbard-Tresor, sondern das wäre tatsächlich irgendwo in einem Bohrloch von irgendeiner Arktisstation, wo sie die irgendwie mehrere Kilometer in die Tiefe gelassen haben.
Nee, war auch wieder auf irgendeiner Plattform, wo eine neben so ein Hochsicherheitsschrank stand und in so, wie früher halt Festplatten eingepackt wurden, in diesem elektrostatisch abweisenden Beutel GitHub-Source-Code liegen hatte.
Ja, macht ja irgendwie also auch Sinn, aber es ist halt wahrscheinlich auch 80% grotesker Blödsinn mit dabei. Andererseits, die restlichen 20%.
Sind genauso grotesker Blödsinn.
Ja, aber die restlichen 20% betreiben halt die komplette Infrastruktur des Planeten, ne? Mit also Open-Source-Betriebssystemen, Webservern, Mail-Servern.
Ja, ich hoffe nicht, dass die, also ich hoffe nicht, dass die also Windows 7 für die Ewigkeit aufheben wollen.
Naja, nachdem GitHub ja eine Microsoft-Ausgründung ist oder ein Asset, haben sie das wahrscheinlich schon irgendwo mit reingekriegt. Andererseits ist der Windows 7 Source Code natürlich nicht Open Source, deswegen steht er wahrscheinlich auch nicht auf GitHub.
Wahrscheinlich nicht.
Nee.
Aber die Vorstellung ist natürlich schon sehr charmant, dass man abhängig von diesem Doomsday Vault, wo leider der Permafrost jetzt wegschmilzt, aus Gründen, keine Ahnung, wie das passieren konnte.
War noch überhaupt nicht absehbar.
Nee.
Also der Tresor, den die Menschheit für die Ewigkeit gebaut hat, ist nach 17 Jahren Betrieb abgesoffen, soweit ich das verstanden habe.
Oder ganz genau.
War es weniger?
Ist schwierig.
Ja.
Dann lieber mit einem atombetriebenen U-Boot einfach immer um die Welt fahren. So wie bei Snowpiercer in dem Film, wo der Zug die ganze Zeit um die Erde fährt und von kleinen Kindern gewartet wird. Kennst du nicht?
Nee.
Snowpiercer, supergeiler Film. Ein sehr langer Zug, wo die Reste der Menschheit fahren und die Reichen sitzen vorne, eine schöne Metapher eigentlich, und der Pöbel sitzt hinten, ne? Und hat eine ganz seltsame Eigendynamik und es verschwinden Kinder von hinten, die müssen aber die Maschine dann warten.
Also die werden nicht vorne serviert.
Ist ein bisschen unklar, wenn Leute von hinten quasi irgendeinen Scheiß machen, dann werden die dazu gezwungen, die kriegen am Oberarm eine Manschette und dann wird so ein kleines Loch in der Außenwand des Zuges, die Hand oder der Arm durch dieses Loch gesteckt, dann ist der tiefgefroren, dann geht er zurück rein, wird auf so einen Block gelegt und dann haut einer von vorne mit einem Hammer drauf. Ja, deswegen im Winterzug fahren ist scheiße. Aber das, da sind wir bei der Deutschen Bahn.
Ist das eine Tim Burton-Nummer oder wie?
Nee, das ist basiert auf einer Graphic Novel. Es gibt einen Film und eine Netflix-Serie, wobei die Netflix-Serie eigentlich too much ist, wie die meisten Netflix-Serien irgendwie. Aber der Film ist echt gut. Also ist auch schon ein bisschen älter. Was heißt älter? 2011, 2012?
Da war ich popkulturell schon längst abgehängt.
Von was?
Von der Popkultur.
Von der Popkultur? Ja. Mensch, da bist du hier genau richtig.
Irgendwann in den späten 90ern bin ich ausgestiegen.
Da ist ein bisschen was passiert zwischen den späten 90ern und
Scooter, How Much Is The Fish war eins der letzten Sachen, bevor ich ausgestiegen bin.
3,50. Hat der H.P. Baxter mal gesagt.
Derselbe, der sich kürzlich drüber ausgelassen hat, dass er von aktuellen Musikstücken die Songtexte also nicht für qualitativ hochwertig erachtet.
Ja?
Ja.
Ich meine, wir reden hier von H.P. Baxter.
Ja. Der Hyper, How Much Is The Fish? Kollege hat sich hingestellt und hat dem Spiegel darüber informiert, dass er der Meinung ist, dass die Qualität der Texte abgenommen hat in den letzten 20 Jahren.
Verdammt, und ich habe gedacht, der Spiegel, das ehemalige Nachrichtenmagazin, hat sich jetzt wieder quasi aus dieser Kuhle rausgearbeitet.
Ach, ich meine, also es hat durchaus Unterhaltungswert.
Ja, natürlich, aber ich mein, es ist ja...
Solange die das nicht unter zeitgenössische Literatur, sondern unter Panorama veröffentlichen, ist alles okay.
Ja gut, auch wieder mal. Oh, Wahnsinn.
Ja.
So, wie sind wir jetzt drauf gekommen? Atombetriebene U-Boote im ewigen Eis, Snowpiercer, H.P. Baxter.
Ja.
Und der Kühlschrank ist immer noch laut.
Da muss die Menschheit jetzt mit dealen.
Liebe Hörer.
Und Hörerinnen.
Und Kampfhubschrauber.
Und alles dazwischen.
Und darüber hinaus.
Ah, die Böhmermannsche Anrede. der Menschheit.
Ist es die Böhmermannsche Anrede?
Ja.
Und darüber hinaus?
Genau.
Sehr geehrte Damen und Herren, und darüber hinaus?
Und alles dazwischen und darüber hinaus.
Eigentlich ist es eine schöne Anrede.
Ja, langatmig, aber also sehr inklusiv.
Ja, das stimmt. Wobei,
nehmt alle irgendwie mit.
Wobei dieses inklusiv, und ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich das schon mal erwähnt habe, die Regenbogenflagge.
Ja.
Die grundlegende Regenbogenflagge war gut so, wie sie war. Jetzt ist es zu viel. Der Regenbogen hat aus Grafikersicht alle Farben abgebildet. Mehr Spektrum gibt es halt nicht. 16,7 Millionen Farben.
Ja.
Ja. Man muss da keine Dreiecke und andere Farben auf die Flagge drauf machen. Die Flagge war gut.
Also mein letzter Stand der Flagge war, dass sie den Regenbogen abgebildet hat. Aber vielleicht bin ich hier auch da kulturell abgehangen.
Moment, ich zeig dir mal kurz die Flagge.
Oh, weia.
Ja, genau. Der Regenbogen war voll okay.
Ja, nee, also.
Das ist zu viel.
Das ist zu viel.
Wo wir wieder dabei sind, jeder kann sein, was er möchte, ne? Jederzeit.
Ja.
Aber der Regenbogen ist ausreichend, um das komplette Farbspektrum abzubilden.
Mehr wird's nicht. Da kannst du jetzt natürlich noch schwarz und braun und türkis und rosa mit reinnehmen oder noch irgendwelche Kreise reinmalen. Aber also eigentlich dürfte sich von dem Spektrum des Regenbogens sich jeder einmal angesprochen fühlen.
Ja, also.
Man muss nicht unbedingt noch Streifenhörnchen mit draufmalen. Also metaphorische Streifenhörnchen.
Man muss ja aufpassen, dass du keinen offendest. Aber ja, also ich meine, warum Dinge verkomplizieren? Das ist ja quasi die Aufgabe der Menschheit in den letzten 20 Jahren. Dinge, die einfach sind, komplett bescheuert, um abzubilden und auszubauen.
Ja.
Ja. Da könnte man jetzt Malmsheimer das Wurstbrot zitieren. Früher und heute musste.
Es war früher vieles gut. Und es wäre es immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte.
Salat und Mayonnaise. Graues Brot.
Und gekochtes Ei.
Und dann schmeckt die Butter an das Brot und das Brot schmeckt an die Butter. Und dann kommt die Wurst und es ist wunderbar. Aber nein. Nein.
Daumendick die gute Butter. Obendrauf drei in Worten, drei in Buchstaben auch, drei Scheiben Zerbelat.
Ja, apropos Dauerwurst, und früher war alles besser. Ich habe mir einen Alaska-Seelachs-Aufstrich die Woche gekauft. Ich meine, klar, du bist eher so, also du hast.
Ein Alaska-Seefisch.
Seelachs.
Seelachs-Aufstrich.
Ja,
das heißt, die haben den Seelachs einmal durch den Mixer gefahren.
Pass auf, Alaska, also es gibt ja quasi Lachs.
Ja.
Der orangene Fisch, ne? Wenn er raus.
Der rosane.
Ja, rosa-orange. Und dann gibt es ja quasi dieses neonfarbene Lachsschnitzel in Gläsern meistens.
Da bin ich raus.
Und auf jeden Fall habe ich mir gedacht, Alter, Alaska-See-Lachs. Und dann habe ich mal ein bisschen recherchiert. Und das ist nämlich überhaupt kein Lachs, weil unten steht drauf Lachsersatz. Und es ist gefärbter Weißfisch. Diese Seelachsschnitzel, ne? Und wenn du bei, was weiß ich, in der Fischbude irgendwie dir ein Lachsbrötchen holst, dann ist das meistens immer Lachsersatz und das ist gefärbter Weißfisch und das ist ein Überbleibsel aus dem Zweiten Weltkrieg, dass man den Leuten was Gutes tun wollte und ihnen Lachs serviert.
Also das bestärkt mich natürlich in meinem Grundsatz, nichts zu essen, was aus dem Wasser kommt oder so getan hat, als würde es aus dem Wasser kommen.
Ja, ist halt salzig.
Dann nimmst du halt ein Ei und machst da Salz dran, dann ist es auch salzig.
Kommt aber auch aus dem Wasser, wenn du es kochst.
Ja, also aber ja. Dann habe ich es da reingetan. Und nicht, jetzt hat er drin jahrelang gelebt.
Alter, die ganze Menschheit kommt aus dem Wasser. Und eigentlich hätte man auch drin bleiben sollen.
Der Weg auf die Bäume war ein Holzweg, ne? Wenn man Douglas Adams Glauben schenken mag.
Ja. Die Menschheit. Dinge kaputt optimieren können wir.
Ja. Der Frank sagt, verreckte reparieren.
Was haben wir denn da so als Beispiel? Oh, auf Mehrweg-Coca-Cola-Flaschen. Haben sie ja quasi, sind sie hingekommen und haben sich gedacht, hohoho, die große Galapagos-Schildkröte wird durch unseren Plastikdeckel dezimiert. Ein Genozid förmlich. Deswegen machen wir den Scheißverschluss mit einer Fangleine auch aus Plastik nochmal hin.
Ja.
Und drucken drauf, bitte drauflassen, wegen der Umwelt.
Mehr Plastik, um das Problem des zu vielen Plastik im Griff zu kriegen.
Ja.
Und Feuer mit Feuer bekämpfen.
Und dann denkt sich die Menschheit, yo, also Plastikstrohhalme gehen nicht mehr. Was machen wir denn dann? Ey, lass uns Papier nehmen. Flüssigkeit durch Papier, ne? Haben die früher in der Schule, wo man so Pappmaché gemacht hat, haben die da nicht aufgepasst?
Nee, die haben damals gelernt, dass das nicht mit gewachstem Papier funktioniert oder lackiertem Papier. Und deswegen haben die Leute, die sich den Mist jetzt ausgedacht haben, sich gedacht, geil, dann nehmen wir Papier und dann schmieren wir da noch Wachs drüber. Dann hält es nämlich für 20 Minuten, bis der Becher hoffentlich leer ist. Und wenn nicht, dann haben die Leute Pech gehabt.
Ja, aber ich verstehe es ja mit den Kaffee-to-go-Bechern. Mehrweg. Ein Mehrwegsystem für Kaffee-to-go-Becher gibt es ja, ne? Recap.
Ja.
Finde ich auch total geil. Du bringst deinen dreckigen Becher einfach mit zum nächsten, der nimmt ihn zurück und du kriegst einen frischen Becher mit Zeug drin. Dann hast du aber dann so Firmen wie McDonald's zum Beispiel oder auch Starbucks, die haben ja auch ein Mehrwegsystem. Aber nein, die müssen ihren eigenen Scheiß machen, weil sie ihr blödes Branding da drauf bringen müssen.
Ja.
Wo ich mir denke so, Alter, ist doch vollkommen wumms egal.
Also ich persönlich glaube ja nicht, dass das auf Dauer funktioniert mit dem Mehrwegsystem, weil dafür gibt es auch einfach viel zu viele Unterschiede bei den Geschäften und bei den Zapfstellen, sage ich mal.
Mhm.
Ich denke, dass Papier schon Sinn macht. Ich meine, das ist jetzt natürlich von der Haptik, wenn du einen Papierstrohhalm hast, nicht so richtig, wie man es haben will oder zumindest, wie man es gewohnt ist. Aber so ein Kaffee im Pappbecher mit einem Pappdeckel obendrauf ist, glaube ich, der Weg der Wahl, weil dafür wird kein Plastik gebraucht und es ist ein nachwachsender Rohstoff, auch wenn es natürlich trotzdem immer noch ein Rohstoff ist.
Ja, das stimmt. Also ich meine, die Entwicklung von To-Go-Bechersystemen von den 80ern, Styropor, ist der Schritt vom Styropor zum Pappbecher natürlich ein sehr weiser. Und dann wieder zurück auf ein Abfallprodukt der Erdölindustrie zu gehen, macht natürlich überhaupt keinen Sinn, auch wenn man es wiederverwenden kann und so. Ne?
Mhm.
Genauso wie, weiß ich nicht, die Digitalisierung.
Ja.
Oder die Entbürokratisierung des Abendlandes.
Welche genau meinst du?
In allen Lebensbereichen. Steuern, Amtsgänge.
Naja, das ist ja eigentlich in allen Ländern der Erde ein gelöstes Problem, außer bei uns.
Gab es da nicht dieses Interview mit dem Typen, der in Estland gewohnt hat?
Ja,
oder Litauen, der gesagt hat, oh ja, als meine Tochter geboren wurde, haben wir einen Brief bekommen von der Regierung. Ja, alles Gute zur Geburt des Kindes. Wo soll man das Geld hinüberweisen?
Nee, der hat keinen Brief bekommen. Der hat eine Push-Notification auf sein Telefon bekommen.
Hey, Deutschland, ja. Was ist los mit euch?
Ich meine, also Papier ist halt die Geisel des Landes. Und das kriegen wir aber auch nicht weg. Wir sind in Deutschland viel zu geil auf Papier und auf Zettel. Am besten noch Zettel, wo irgendwas Wichtiges draufsteht und ein Stempel drauf ist.
Meinst du, das ist so ein Überbleibsel oder eine Weiterentwicklung von dieser German-Angst? Geschrieben, abgeheftet und auf jeden Fall mit einem Paragraphen versehen haben müssen, damit es auch funktioniert?
Ich weiß nicht, ob das ein German-Angst-Ding ist. Ich glaube, das ist eher so ein spätpreußisches Ding, wo der preußische Beamte mit seinem spitzen Helm in der Amtsstube saß und gerne Stempel verteilt hat und dafür eine Stempelgebühr genommen hat. Und das heißt, alles, was man dem Staat gegenüber nachweisen möchte, bedarf eines Stück Papiers mit einem Stempel und einer Unterschrift. Und das ist so tief in unserer DNA verwurzelt, dass du es auch nicht wegkriegst.
Ich würde mich anbieten.
Wofür?
Um das aus meiner DNA zu entfernen. Was heißt zu entfernen? Das ist halt voll lästig. Also, und ich meine, der gemeine Bürger, was der an Papier kriegt,
aha,
das ist ja, also das ist schon viel, aber wir jetzt als Geschäftsführer einer GmbH, was wir in unseren 16 Jahren A, Papier unterschrieben haben und dann abheften mussten und 10 Jahre aufheben, weil, fuck you.
Wegen der Sicherheit.
Wegen der Sicherheit. Keine Sau hat in den 10 Jahren irgendwas sehen wollen. Ne?
Nee.
Und selbst wenn wir die Betriebsprüfung da hatten, dann haben die sich beim Steuerberater reingesetzt, haben sich ein süßes Teilchen reingestellt und dann war alles okay, weil es war ja digital da. Die wollen keine verschissene Tankquittung haben auf Thermopapier. Das lässt du zweimal in der Sonne liegen, dann ist es schwarz. Verklage ich dann den Mineralölkonzern? Ich kann es nicht mal nachweisen, ne? Wegen dir bin ich in einer steuerlichen Irrfahrt gelandet.
Mhm.
Dann kommt das Finanzamt und sagt, hey, Sozialstaatsprinzip. Nee, keine Ahnung. Also das ist viel zu viel Papier,
aber
was wir bekommen.
Der Deutsche, wenn anfängt und anfängt zu digitalisieren, ja, ein sehr schönes Beispiel dafür war Wolfgang Schäuble, als er damals für die Registrierkassen des Einzelhandels und des Gastrogewerbes die TSE-Pflicht eingeführt hat. Das sind diese hübschen, langen Zahlenkolonnen am Ende des Kassenbons im unteren Drittel des Dreiviertelmeters. Und dort stehen die Werte von einer digitalen Signatur. Was auch vom Prinzip her Sinn macht. Ja, du nimmst einmal die ganzen relevanten Daten, die auf dem Bon stehen, hast einen privaten Schlüssel, machst eine Signatur drüber und es kann öffentlich geprüft werden, ob das auch ordentlich signiert ist. Und wenn es signiert ist, dann ist auch klar, weil noch ein Teil von der vorherigen Transaktion mit drin steht, dass der Laden nicht beschissen hat, die Steuer. So, und diese digitale Signatur, die wird ausgedruckt auf Papier. Das sind dann so um die 120 Zeichen aus dem kompletten Alphabet, die nach spätestens einmal Falten auf jeden Fall keiner mehr lesen kann und damit auch überhaupt nicht mehr überprüft werden kann. Also wir haben im Prinzip das Ganze digitalisiert, um es am Ende analog auf ein Stück Papier zu bringen, das man 10 Jahre aufheben muss und das nach 4 Tagen keiner mehr lesen kann.
Welcome to Corporate Germany.
Ja, also da sind wir einfach noch so weit davon entfernt, dass wir das irgendwie vernünftig digitalisiert kriegen, dass ich davon ausgehe, dass es schneller ginge, wenn wir einmal den kompletten, also das komplette HGB und BGB einmal wegschmeißen und neu machen. Und zwar von Anfang an konsequent daraufhin optimiert, dass es niemals irgendeines gestempelten Zettels bedarf.
Ja, das ist, ja, also stimmt schon.
Ja.
Also wie gesagt, das ist ja zum Beispiel bei Einzelhandelsketten irgendwie, wie jetzt Rewe, ne? Oder bei anderen auch, da hast du die App und in der App kannst du einstellen, dass du den Kassenbon digital haben willst, per Mail, fertig, wenn du es brauchst.
Ja, das geht. Das ist auch tatsächlich in diesem ursprünglichen TSE-Gesetz vorgesehen, dass du auch an der Kasse direkt irgendwie einen QR-Code scannen kannst und dann den Beleg hast. Aber sind wir ehrlich, also wenn du gerade an der Kasse bist und bezahlst, dann musst du erst dein Handy rausziehen, dann musst du die Scan-App aufmachen und dann musst du den QR-Code abscannen dafür, dass du den Bon hast.
Also nee, das läuft bei der Rewe anders. Also die haben das natürlich dann also schon so verwegen intelligent gelöst. Also du scannst quasi die Rewe-App, weil da sind ja Coupons drin. Und durch dieses Verifizieren mit deiner App brauchst du dann auch gar nichts mehr anders scannen. Du scannst einmal und dann kriegst du den Bordern auch hinten nach. Also okay. Du musst dann nicht zweimal scannen. Das ist schon sehr convenient, so zu machen irgendwie. Ne?
Funktioniert aber halt beispielsweise überhaupt nicht an irgendwelchen Tankstellen, wenn du mal eben tanken musst auf der Autobahnraststätte, weil da bist du in der Regel ja kein Kunde. Also kein bekannter Kunde.
Das stimmt, aber da könnte man zum Beispiel so andere Dienstleister nehmen, wie Payback zum Beispiel. Ich meine, die Schnittstellen geben es ja her. Dass man sagt, du musst dich ja nur irgendwie.
Es gäbe technische Lösungen, da gehe ich mit. Ja. Es gäbe, also es ist ja auch machbar und es wird ja auch gemacht, aber um das Ganze universell einzusetzen und ins deutsche Steuerrecht zu überführen, da sehe ich dann doch noch einiges am Weg. Also
ja.
Nicht technisch, also da ist nicht die Technik die Hürde, sondern tatsächlich eher der Prozess und die Bürokratie.
Ja, es ist halt einfach viel zu viel Verwaltungsaufwand. Also dieses Land verwaltet quasi die Verwaltung.
Naja, die Verwaltung verwaltet sich selbst.
Ja.
Und ich meine, damit ist die echt ganz gut ausgelastet. Ich habe letzt bei uns hier in der lokalen Gemeindezeitung, haben die einmal aufgeschrieben, was die so für einen Sackstand machen mussten, um in einem bestehenden Gewerbegebiet da eine Straße reinzumachen, damit sich da auch Firmen ansiedeln. Also das ist im Prinzip im Moment ein Acker mit neben einem Feldweg und das ist aber schon seit ewigen Zeiten ein Gewerbegebiet, aber da hat noch niemand drauf gebaut, weil da ist keine Infrastruktur.
Also Asphalt, Strom, Abwasserkanal.
Genau, kein Strom, kein Wasser, kein Abwasser. Das wollten die jetzt mal angehen und haben in dieser Zeitung einmal aufgelistet, wen sie dazu, also behördenmäßig, alles ins Boot holen mussten, um Erlaubnis beziehungsweise um Stellungnahme bitten mussten. Und also das Ganze ist ja von der Behörde, das ist die Gemeinde hier, faktisch nur gegenüber anderen Behörden gelaufen. Gab noch so ein paar Privatunternehmen wie die Telekom oder das Bayernwerk, das hier die Stromnetze betreibt. Aber ansonsten war es natürlich die untere und obere Naturschutzbehörde, das Straßenbauamt, die verschiedenen Abwasserzweckverbände und was sonst noch irgendwie hier alles mit Naturschutz und mit Regionalplanung, mit Überregionalplanung, was weiß ich. Also es war eine Liste von 27 Behörden und Bedenkenträgern, nenne ich es jetzt mal, die quasi gefragt wurden, ob sie denn da jetzt mal ihren Senf dazugeben könnten, wenn sie hier, keine Ahnung, 80 Meter Straße an einem bestehenden Feldweg entlang, also auf einem bestehenden Feldweg mit einem Kanal und Strom und Internet nebendran reinlegen möchten. Das war spektakulär.
Aber also ist es jetzt erschlossen, das Gebiet, oder haben sie es abgelehnt?
Nein, es bedarf jetzt noch mehrere Ortsbegehungen, weil es könnte sein, dass da noch also die Gelbbauchunke also heimisch ist.
Die Gelbbauchunke?
Ja, das ist...
Ein Vogel?
Nein, das ist ein Lurch. Also nach der, Art einer Kröte.
Ah. Ja. Was unkst du mich? Ja, genau.
Genau. Mhm. Und die ist natürlich sehr streng geschützt und in der jetzigen Ackerbewirtschaftung natürlich wesentlich besser aufgehoben als dann am Ende in irgendeiner Wiese, die zweimal im Monat gemäht wird.
Gut, aber Auflagen können wir ja, vor allem in Bayern, ne? 10H-Regel für Windräder.
Naja gut, ich meine, es kommt natürlich noch erschwerend hinzu, dass wir hier in einem Biosphärenreservat sind. Aber ich meine, es ist ja schon ein Gewerbegebiet.
Es ist halt nur 80 Meter mehr Gewerbegebiet dann.
Ja, es hat dann halt eine Straße ins Gewerbegebiet und kein Feldweg.
Ah, es ist halt so absurd.
Ja,
es
genau.
Es ist halt so super absurd, ey. Ich check das
und
nicht.
Und dann muss an der Hauptstraße natürlich noch eine Ampel hingestellt werden, dass wenn jemand ins Gewerbegebiet fahren will, von den zwei Firmen, die sich da ansiedeln wollen, dass da der Verkehr nicht beeinträchtigt wird.
Und wir reden hier von einer Großstadt?
Nee, wir reden von einem Stück Wald mit Acker neben zwei kleinen Dörfern.
Wer weiß, was da noch kommt? Kommt der Elon Musk und baut ein Tesla-Werk bei dir hin?
Nee, das geht nicht, weil die Bauplätze sind in der Größe limitiert und die sind, soweit ich weiß, auch schon verteilt. Und es bedarf eigentlich nur noch einer Straße und der Infrastruktur.
Alles klar.
Ich bin guter Dinge, dass wir bis 2034 ungefähr da oben die ersten Baggerrollen sehen.
Das hat ja quasi schon so Großbaustellen-Ausmaßen wie der BER oder Stuttgart 21.
Ja.
Das können wir übrigens auch. Großprojekte.
Ja.
Eigentlich ist es ja vollkommen absurd, wenn du sagst, wir haben so eine harte Bürokratie, ne, mit so harten Zwischenschritten, die erfüllt werden müssen und immer gestempelt werden und ausgedruckt und abgeheftet.
Ja.
Und dann bauen wir einen Flughafen.
Ja, das hast du ja gesehen, wie gut es klappt.
Ja, gut, also ich meine.
Also ich meine, wir machen uns den ganzen bürokratischen Scheiß ja deswegen, weil wir vollkommen sicherheitsfixiert sind und da auf jeden Fall nichts bei schief gehen darf.
So wie die Entrauchungsanlage, die der spanische Praktikant quasi auf einer Serviette gezeichnet hat.
Oder hier irgendwie Düsseldorfer Flughafen in den 90ern, wo es dann gebrannt hat und die Leute irgendwie nicht wussten, wo sie jetzt hinlaufen sollen. Also so ein, weiß schon, so einmal alle 150 Jahre Ereignis, was natürlich furchtbar tragisch ist, aber stattdessen machen wir jetzt quasi den ganzen bürokratischen Aufwand mit Regelungen und Auflagen und Zeug und es geht trotzdem nicht.
Ja, oder die eine Folge von Neues aus der Anstalt, der Gipschkolber.
Der Gipschkolber, ganz interessantes Material.
Wo der Architekt gesagt hat, wenn es da brennt, ist es eine Todesfalle.
Und wenn es regnet, das größte Aquarium Europas.
Steuergelder können wir.
Genau. Wenn es denn am Ende wenigstens was nützen würde, aber es tut es halt nicht. Ne? Am Ende hast du irgendwie 15 Jahre, oder das war ja länger beim BER, das waren ja 25 Jahre Planung und Bau. Und am Ende scheitert es an der Entrauchungsanlage, weil trotzdem irgendwo ein Stempel irgendwie auf einem Dokument gemacht wurde, wo er halt besser nicht hätte gemacht werden sollen.
Und dann hast du aber die Schweiz. Die Schweiz bohrt einen verdammten Tunnel durch den Gotthard.
Mhm.
Und kommt bis auf 1 Zentimeter deckungsgleich auf der anderen Seite raus.
Ja, witzigerweise auf einer Strecke, die durch Deutschland bis in die Niederlande gehen soll. Und die Niederlande, Italien und die Schweiz sind fertig, oder zumindest im Zeitplan. Und die Deutsche Bahn hat darüber informiert, dass sie mit dem Tunnel bohren, also das wird wahrscheinlich sich ungefähr 20 bis 25 Jahre verspäten. Das heißt, die Schweizer haben jetzt einen Hochpräzisionstunnel gebaut, müssen jetzt 20 Jahre liegen lassen, bis die Deutsche Bahn auch ihren Tunnel fertig hat.
Die Deutsche Bahn.
Naja, die Deutsche Bahn ist ein Staatskonzern und der Staat, wenn ein Tunnel bohren soll, in die Schweiz.
Naja, ist ja so halbstaatlich.
Nee, die Bahn ist noch komplett in Staatsbesitz.
Echt?
Ja. Die ist zwar ein privates Unternehmen, aber zu 100% im Eigentum des Bundes. Der Verkehrsminister der vergangenen Legislaturen nicht müde wird zu betonen, dass sie ja die volle Kontrolle über die Bahn haben.
War das der gleiche, der gedacht hat, dass eine Autobahnmaut eine total geile Idee wäre für Deutschland?
Ja, ich bin mir allerdings nicht sicher, ob der Herr Scheuer damals wusste, dass er auch Chef der Bahn ist. Kriegen die, glaube ich, in dem Memo, wenn sie ihren ersten Arbeitstag haben, steht es nicht drauf.
Witzigerweise funktioniert Maut und auch Geschwindigkeitsbegrenzung in jedem anderen Land außer bei uns.
Ja, Weil, und das war die Aussage des aktuellen Verkehrsministers, wir nicht genügend Schilder haben dafür.
Für was?
Für die Geschwindigkeitsbegrenzung.
Sind die bescheuert?
Volker Wissing, FDP.
Alter!
Das sind alles verantwortungsvolle Experten, die wissen, was sie sagen.
Schildbürger! Ja, aber...
Das war sein Argument.
Ja, Grütze.
Mit einem Augenzwinkern zwar, aber also das ist das, womit er jetzt wahrscheinlich in die Geschichtsbücher eingeht.
Also ich meine, also er hat natürlich schon auch die Geschichtsbücher der ehemaligen FDP. Da hast du Möllemann, der ist damals Fallschirmspringen.
Ja, also allein von aus der Zeit müssten noch wirklich viele 18 Schilder da sein.
Ja, das stimmt. Guido Westerwelle hatte 18 als Aufkleber unter seinem Schuh.
Die könnte man eigentlich alle neu bedrucken und dann haben wir genug Schilder. Alles verantwortungsvolle Vollprofis, die wissen, was sie tun. Die haben sich ihr Leben lang auf solche Ämter vorbereitet. Die sagen sowas ja nicht einfach leichtfertig vor sich hin.
Nee.
Es sind nicht genug Schilder da.
Oder lasst uns mal neue Gewehre bestellen, die James Bond gleich um die Ecke schießen können.
Genau.
Oder Marinehelikopter, die nicht über offenes Gewässer fliegen dürfen.
Oder die Flugbereitschaft der Bundeswehr, die mit Flugzeugen fliegt, die jetzt... Also eins kommt, glaube ich, ins Museum und das andere wird als Ersatzteillager ausgeschlachtet.
Ja, oder neue Instrumente für Kampfjets, die, wenn die Leute nachts fliegen, so harte LED-Helligkeit haben, dass sie das 150.000-Euro-Helmchen nicht nehmen können, weil sie sonst blind werden.
Das wusste ich gar nicht. Aber das ist nicht so schlimm, weil die komplette Elektronik in unseren Kampfjets aus den USA fernsteuerbar ist.
Weil?
Wegen der Sicherheit.
Ah,
wegen... Glaubst du nicht im Ernst, dass uns die USA irgendwelche... Also wir sind hier in Deutschland, ja? Wir haben zwei Weltkriege angezettelt. Ich würde den Deutschen auch keine funktionierenden Kampfflugzeuge verkaufen.
Gut, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wir haben zwei Weltkriege angezettelt und beide verloren.
Ja.
Zu Recht haben wir sie verloren.
Natürlich.
Ja, schwierig.
Der Eurofighter fliegt nur mit einem Stück...
mit einem Dongle der USA.
Mit einem Stück Hardware, zu dem die USA nicht rausrücken, wie er funktioniert.
Oh. Also nicht, dass ich jetzt Interesse an dem Kampfjet hätte
nur,
oder so, aber...
Es ist in der Tat ja nur dann ein Problem, wenn wir mit dem Zeug die USA angreifen wollen und also...
Das ist so eine Iron-Sky-Nummer, ne?
Mag sein.
Wo sie am runden Tisch saßen und dann Nordkorea gesagt hat, ich übernehme das.
Ja, stimmt.
Aber da denke ich mir, wir haben so viel Geld eigentlich zur Verfügung, dieses Land. Wir geben es für so viel Scheiß aus und dann hast du aber so... Ist jetzt auch ein bisschen ein anderes Thema und dann hast du so Sachen wie... Nee, das machen wir nicht. Wir fangen jetzt nicht an mit dem ganzen Geld. Das machen wir nicht. Das ist
ich hab mich ja heute wirklich zurückgehalten.
Wir kommen jetzt dann auch langsam zum Ende und
der Kaffee ist auch leer.
Der Kaffee ist leer und wir haben ja noch ganz, ganz viele andere Themen, die noch viel schlimmer sind als das, was ihr jetzt gehört habt. Falls ihr eine Triggerwarnung braucht, hier ist sie für die vorhergegangene Stunde. Dann, wie immer.
Ja, also. Wir setzen uns beim nächsten Mal einfach wieder zusammen und machen an der Stelle weiter, wo wir jetzt aufgehört haben. Und dann aber mit dem großen Themenzettel.
Einverstanden. In diesem Sinne, macht's gut und auf das Leben.